Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgensgottesdienst hier, die ihr im Hause seid und auch weltweit, die ihr an der Übertragung teilnehmt, auch euch herzlich willkommen. Das ist schön, ich habe gerade gedacht, das ist schon ein bisschen in Vorgeschmack auf die Himmel, da werden aus aller Himmelsrichtungen dabei sein und das ist schön, dass es die Technik jetzt heute schon möglich macht. Wir wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema wird sein, worauf gründen wir uns? Und da freuen wir uns, dass Markus Schulze da ist. Er war ja 2018 im August das letzte Mal da, sagte er gerade. Herzlich willkommen auch dir und schön, dass du uns mit der Predigt dienst. Ja, wir wollen das erste Lied hören. Wir dürfen im Herzen mitsingen. Laut ist es nicht so geschickt. Wir leben immer noch in der Corona-Zeit, sind aber dankbar, dass wir doch uns treffen dürfen, auch in Präsenz. Das ist schon ein Vorrecht, das nicht selbstverständlich ist, wenn man an viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft denkt, wo das nicht mehr möglich ist. So können wir doch wirklich dankbar sein, dass wir uns treffen dürfen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach uns bewusst machen, es ist ein Risiko und wir sollen doch auch uns und andere schützen oder andere und uns. Deshalb auch Abstände halten und Maske tragen. Das ist, denke ich, unser Beitrag, den wir leisten können. Und einfach auch um Bewahrung bitte. Das ist, diese Möglichkeit haben wir auch. Wir hören auf ein Lied.
Thank you.
Ja, zunächst vielen Dank auch an alle Mitwirkenden, die mir hören, die mir sehen, aber auch die an der Technik und einfach die zum Gelingen von unserer Räumlichkeit und von allem beitragen. Herzlichen Dank. Ohne euch wäre das Treffen auch nicht möglich. Ja, herzliche Einladung zur Bibelstunde am kommenden Mittwoch, 19 Uhr. Ihr könnt kommen, wir sind im großen Saal hier, sodass Abstände möglich sind. Es geht in der Apostelgeschichte weiter, dazu herzliche Einladung. Und auch wieder am nächsten Sonntag, 22.11., 10.30 Uhr Gottesdienst und davor 10 Uhr auch Gemeindegebet. Das ist ein Vorrecht, dass wir beten dürfen, dass wir Anliegen sammeln dürfen und die vor unseren himmlischen Vater bringen können. Darauf liegt eine große Verheißung. Dass sie nicht stattfinden. Ja, genau. Es war ja jetzt für kommende Woche die Bibeltage geplant, aber jetzt situationsbedingt können wir sie einfach nicht stattfinden lassen, zumal der Referent, der Prediger von Österreich kommt, die jetzt ja wohl doch einen kompletten Lockdown wieder haben. Und ja, es, denke ich, macht es wenig Sinn, sich hier jetzt zu widersetzen. Also fällt leider aus, wir haben uns gefreut. Aber ich denke, wir müssen einfach Möglichkeiten finden, wie wir trotzdem uns treffen können oder auch wirklich geistlich durch die Corona-Zeit, die für manche doch einsam ist, auch durchgehen können. Jetzt der Wochenspruch, der über der neuen Woche steht, heißt: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wie ich so gange, wenn ich den Vers lese, dann habe ich so meine Antwort, stelle mir das immer so vor, ja, Gerichtsverhandlung und es wird all das aufs Tapet kommen, was bei mir nicht stimmt. Und, aber ich darf im Vertrauen in diese Gerichtsverhandlung reingehen, dass ich weiß, ich darf auf Jesus hinweisen. Er hat das alles getragen, was ich verbockt habe. Das ist schön und habe aber auch festgestellt, ja, für mich habe ich eigentlich eine Antwort gefunden, aber so das Bewusstsein, alle, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, dass es wirklich auch meine Nächsten sind, die genauso offenbar werden. Ich brauche zum Glück nicht zu richten, das macht Jesus, aber sie werden mal dastehen und dann wünsche ich mir einfach auch, dass sie auf Jesus hinweisen können und sage, ja, er hat es für mich getragen. Ja, wir wollen noch gemeinsam beten und dann das nächste Lied hören. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du unser Retter bist, dass ja, du derjenige bist, der unser Versagen trägt, erträgt und versöhnt hat. Und deshalb, ja, allein deshalb dürfen wir voller Zuversicht zu dir kommen. Dürfen auf dein Werk trauen und machst uns einfach wichtig, dass möglichst viele Leute auch doch sehen, dich begreifen als der, der auch ihre Schuld trägt und Versöhnung schafft. Deshalb ermutige du uns, wirklich für Versöhnung einzutreten, Versöhnung mit dir. Du siehst, dass das nichts Natürliches ist für uns, aber wir bitten dich einfach um deinen Geist, der uns da leitet, immer wieder motiviert und einfach bewusst macht, dass es eine tolle Möglichkeit ist, vor dir als dem Richter zu stehen, weil wir versöhnt sind, Herr. Danke dafür. Danke, dass wir all unsere kranke und ältere Geschwister dir anbefehlen dürfen. Begleite du sie, sei du ihnen Trost, Hoffnung und ja, danke, dass du auch am Ende unseres Lebens stehst. Danke, dass wir unserer Jugend dir anvertrauen dürfen, dass du sie begleitest in den vielen Möglichkeiten, die es gibt, dass du sie bewahrst vor ungute Einflüsse und dass wir als Eltern und als mittlere Generation ihnen doch auch in viele Dinge Vorbild sein können, ach, mit unserer Schwachheit. Und danke, dass du auch bei uns bist, die wir mit im Leben stehen, dass du uns Weisheit gibst und dass du für uns gebetet hast, dass du uns nicht aus der Welt nimmst, sondern dass du für uns eintrittst, weil wir in der Welt sind. Danke dafür. Ich bitte dich, dass du jetzt den Markus segnest in Gedanke und Worte, dass er wirklich dein Wort sagen kann, dass es uns bewegt, dass es uns erreicht und dass es dich groß macht. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, die Nummer 162, dass dein Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt.
Ja, liebe Gemeinde, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, dass Sie da sind heute Morgen hier vor Ort, aber auch an den Übertragungsorten dort, wo Sie diesen Gottesdienst mitverfolgen. Es ist schön, dass Sie da sind und es ist für mich immer sehr schön zu sehen. Ich bin ja jetzt sporadisch hier bei Ihnen in Meckenheim und wenn ich dann da bin und wenn man dann merkt, wie die Dinge ineinander greifen und Sie werden auch gleich merken, wieso. Die Losung heute, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und darum wird es auch in der heutigen Predigt gehen. Liebe Gemeinde, Kriminalserien sind in immer neuer Auflage nach wie vor ein ganz großer Renner, ein Quotenhit in den Fernsehprogrammen. Da wird geraubt, gemordet, gestohlen, überfallen. Aber im Zentrum steht dann doch die CSI, die CIA und die Tatort-Teams. Sie suchen mit allen Möglichkeiten, mit allen technischen Mitteln nach Beweisen, um dann die Verdächtigen in präzise geführten Verhandlungen ihrer Schuld zu überführen. Und wir fiebern mit. Am Ende von dem Krimi wissen wir natürlich schon, wir wussten das schon ganz am Anfang, wer der Mörder war. Wir fiebern mit und wir freuen uns, wenn dann die Verbrecher am Ende ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Von einem Gerichtsprozess lesen wir auch in der Bibel, im Römerbrief. Die ersten drei Kapitel des Römerbriefs, Kapitel 1 bis 3, sind wie ein großer Gerichtsprozess. Und da sitzen bereits verschiedene Gruppen von Angeklagten auf der Anklagebank. In Römer 1 beschreibt Paulus Menschen, die sich von ihren selbstsüchtigen Wünschen treiben lassen. Gut ist, was Spaß macht. Sie verachten Gott, sind hochmütig, eigenwillig, unbarmherzig und sie freuen sich noch, wenn es andere ihnen gleich tun. Das Abnormale wird nicht nur toleriert, sondern zunehmend gefeiert und zur neuen Norm erhoben. In Römer 2 werden dann die selbstgerechten Frommen ins Visier genommen. Sie beurteilen und richten andere, indem sie mit ihrem moralischen Maßstab messen. Im Vergleich zu den gottlosen Heiden schneiden sie natürlich wirklich gut ab. Nicht aber nach Gottes Ansprüchen. Auch die gesetzestreuen Frommen, die sich ihrer Gerechtigkeit vor Gott und durch das strenge Befolgen des Gesetzes verdienen wollen, die scheinen an Gottes Maßstab der Gerechtigkeit zu scheitern und auch sie landen auf der Anklagebank. Gottlose und Fromme, Ungerechte und Selbstgerechte müssen verstummen vor dem heiligen und gerechten Gott, der über ihnen allen sein Urteil sprechen wird. Ein hochspannender Prozess, bei dem die angestrengten Klagen und Prozesse eines gewissen Herrn Donald T. verblassen. Ich denke, das ist uns klar geworden, dass du und ich nicht auf der Zuschauertribüne sitzen, sondern dass wir mitten im Gerichtssaal, nämlich selbst auf der Anklagebank sitzen. Unser Text, über den ich heute predigen möchte, Kapitel 3, Vers 21 bis 31, ich werde den Text gleich lesen. Dieser Text beginnt mit den Worten, jetzt aber. Diese Worte leiten die Urteilsverkündung ein. Jetzt wird es totenstill im Gerichtssaal. Wie werden die verschiedenen Urteilssprüche lauten? Sicherlich wird Gott hart ins Gericht gehen mit den Mördern und Verbrechern und mit all den gottlosen Menschen. Aber die Frommen, die sich redlich bemüht haben, die können ja wohl ein milderes Urteil erwarten. So heißt es doch auch das himmlische Urteil in Goethes Faust an der Stelle, wo es um die Errettung geht. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wie wird das göttliche Urteil lauten? Wie wird er sein Gesetz erfüllen? Wie wird Gott Gerechtigkeit schaffen? Paulus schreibt in Römer 3, Vers 21 bis 31. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie von seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt, und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ in der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das Gesetz der Werke, das vom Menschen Leistung fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott nur ein Gott für Juden? Ist er nicht auch für Menschen aus den anderen Völkern da? Ganz gewiss ist er das. Gott ist der eine und einzige. Darum gilt auch, Beschnittene wie Unbeschnittene nimmt er aufgrund des Glaubens an. Setze ich etwa durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, gerade so bringe ich es zur Geltung. Soweit dieser Text aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Möchte in einem ersten Punkt noch einmal aufzeigen, die verlorene Herrlichkeit. Die verlorene Herrlichkeit. Und ich möchte noch einmal Vers 23 lesen. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Diese Worte fassen den göttlichen Urteilsspruch zusammen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Als Gott die Menschen erschuf, so heißt es, erschuf er sie in seinem Bilde. Die Verantwortung und Autorität über die ganze Erde hat Gott den Menschen anvertraut. Gott sprach zu ihnen, ihr sollt herrschen über die Vögel, die Fische, die Tiere der Erde. Und Gott freute sich über die Menschen und über seine Schöpfung, denn alles war sehr gut. Dieser Begriff der Herrlichkeit steht also für das volle Maß unserer Bestimmung. Wir sollten als Gottes Ebenbilder in der Beziehung zu ihm leben und die Autorität, die er uns verliehen hat, über seine Geschöpfe ausüben. In uns sollte sich Gottes Herrlichkeit, in uns sollte sich sein Wesen widerspiegeln. Und was dann geschah, führte zum Verlust unserer Identität und unserer Bestimmung. Und schon die ersten Menschen ließen sich dazu verlocken, Gott dem Schöpfer als der Quelle des Lebens zu misstrauen und auf Satan, auf den Widersacher zu hören. Er sagte zu den Menschen: Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Um es im Bild zu sagen: Hey Mensch, du musst kein Planet sein, der um die Sonne kreist, sondern du, ja du kannst selbst Sonne werden. Und alles wird sich dann um dich drehen, um dein Leben. Es wird sich um deine Bedürfnisse drehen, um deine Ziele. Du kannst selbst bestimmen, was gut und was böse ist. Mensch, du kannst deine eigene Herrlichkeit haben, unabhängig von Gott. Und wisst ihr, darin liegt das tiefste Wesen der Sünde. Das ist ein Leben ohne Gott. Alle Religionen sind sich darüber einig: Schuld, Sünde erfordert Strafe. Und wir Menschen, wir haben ein angeborenes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Wenn wir von Kindern erfahren, die missbraucht wurden, von alten Leuten, die man ausgeraubt und überfallen hat, oder von Babys, die brutal geschlagen wurden, dann kocht es in uns hoch und dann fordern wir eine gerechte Strafe, dann verlangen wir, dass die Täter gefasst werden und bestraft werden. Das sind diese augenfälligen, auffälligen Taten, die uns sofort ansprechen, die Schlagzeilen machen. Aber wie steht es denn mit unseren Sünden? Im Vergleich zu solch himmelschreiendem Unrecht, naja, mal ganz ehrlich, da scheinen ja unsere kleinen Lügen, unsere unbedachten Schimpfworte, unsere begehrlichen Blicke doch eher verzeihliche Kavaliersdelikte zu sein. Aber Jesus stellt sie in der Bergpredigt auf eine Stufe. Matthäus 5, Vers 22 und 28. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und wer eine Frau begehrlich ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Paulus kommt deshalb zum Schluss: Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns Menschen ursprünglich geschaffen hat. Gott macht also in seinem Urteil keinen Unterschied zwischen mir und einem Schwerverbrecher. Und ich mag das als ungerecht empfinden. Gottes Standard, die ursprüngliche Bestimmung für unser Leben, die ist so viel höher, die Würde und die Stellung, für die wir geschaffen wurden, so viel größer, dass die Unterschiede zwischen mir und einem Schwerverbrecher vor ihm überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Wir sind alle Sünder und wir Menschen haben die Herrlichkeit. Das heißt, unsere Aufgabe, die Gott uns Menschen gegeben hat, unsere Stellung und unsere Würde, Gottes bevollmächtigte Repräsentanten auf dieser Erde verloren. Ein erster Gedanke, die verlorene Herrlichkeit. Ein zweites, Gottes Gerechtigkeit. Jetzt aber, so beginnt unser Text, jetzt aber, wie hat Gott auf diese aussichtslose Lage reagiert? Vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte vom Kapitän. Als man noch mit Segelschiffen zur See fuhr, da lebte ein Kapitän und jedes Mal, wenn er zu einer Reise aufbrach, nahm er jemand aus seiner Familie mit auf das Schiff. Und bei einer Reise durfte seine hochbetagte Mutter mitkommen. Die Wetterverhältnisse veränderten sich aber ungünstig, sodass das Schiff auf dem Meer kaum noch Fahrt aufnahm. Der Kapitän musste die Lebensmittelausgabe auf ein Minimum rationieren und alle der Schiffsbesatzung kämpften mit dem Hunger. Eines Tages kam der Schiffskoch und meldete dem Kapitän, dass jemand von den Vorräten gestohlen hatte. Das war ein Verrat an der ganzen Mannschaft und der Kapitän drohte vor der ganzen Besatzung: Wer immer dabei ertappt wird, dass er Lebensmittel stiehlt, der wird an den Mast gebunden und mit 30 Hieben der schweren Peitsche ausgepeitscht. Nach 3 weiteren Tagen kam der Koch wieder zum Kapitän und sprach: Kapitän, wir haben den Lebensmitteldieb auf frischer Tat ertappt. Der Kapitän rief aus: Bindet ihn an den Mast, er soll seine gerechte Strafe bekommen. Es ist deine Mutter, antwortete der Koch leise. Der Kapitän war in großer Not. Sollte er seine Mutter auspeitschen lassen? Sie würde es wahrscheinlich in ihrem hohen Alter und ihrem geschwächten Zustand nicht überleben. Würde er sie ungestraft davonkommen lassen, dann würde er sich vor seinen Leuten unglaubwürdig machen. Er hieß die ganze Mannschaft an Deck antreten, ließ seine Mutter an den Mast binden und befahl einem starken Matrosen, ihr die 30 Schläge zu geben. Dieser nahm die Peitsche, holte aus und wollte sie gerade auf den Rücken seiner Mutter sausen lassen, als der Kapitän dazwischen sprang, seine Mutter umfing und die 30 Peitschenhiebe auf seinen eigenen Rücken niederfahren ließ. Liebe Gemeinde, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für uns alle dazwischen gesprungen. Jesus Christus hat die gerechte Strafe für unsere Verfehlungen auf sich genommen. Wir sind begnadigt und wir können straffrei vor Gott bestehen. Die Verse 24 und 25, ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Dieses Kreuz hier ist zum zentralen Symbol der Christen weltweit geworden. Dieses Kreuz war ein römisches Folterinstrument. Darauf wurden Gesetzesübertreter mit Händen und Füßen angenagelt und zu Tode gepeinigt. Das Urteil Gottes macht deutlich, das ist der Ort, an dem du, an dem ich hätte hängen sollen, weil wir uns alle an Gottes verbotenen Früchten bedient haben und das Gesetz Gottes übertreten haben. Und da Gott heilig und gerecht ist, muss er alle unsere Sünde bestrafen. Und da Gott aber auch barmherzig und voller Liebe ist, hat Jesus Christus diese Strafe stellvertretend ein für allemal auf sich genommen. Vers 21: Jesus hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Am Kreuz nahm Jesus unseren Platz ein, damit wir an Gottes Gerechtigkeit Anteil bekommen. Jesus nahm den Tod auf sich, damit wir das ewige Leben empfangen können. Und auf diese unverhoffte göttliche Lösung haben bereits das Gesetz und die Propheten hingewiesen. Wenn zum Beispiel der Prophet Jesaja schreibt: Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Jesaja 53, Vers 5. In Lukas 19, Vers 10 lesen wir: Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, dass Jesus gekommen ist, das in unserem Leben zu suchen, das in unserem Leben wiederherzustellen, was durch das Werk des Feindes verloren gegangen ist. Durch Jesus Christus gibt es Vergebung für alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Durch Jesus Christus bekommst du die Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Durch Jesus Christus bekommst du die Autorität und Kraft, um dem Bösen zu widerstehen. Durch Jesus Christus heilt Gott deine tiefsten Verletzungen und schenkt dir die Würde, die Hoffnung und das Leben zurück, das du verloren hast. Bleibt die Frage, wie kommen wir in diese Wiederherstellung hinein? Deshalb ein dritter Punkt: Vertrauen in sein Leben. Weltweit zielen die religiösen Bemühungen der Menschen darauf ab, Gottes Anerkennung und Gerechtigkeit zu erlangen, nämlich indem sie sich an Regeln und Gesetze halten. Das steckt in uns religiösen Menschen drin, dass wir versuchen, Gott zu gefallen, indem wir uns an die Gesetze halten, an die Regeln halten. Und das tun wir oft mit großer Ernsthaftigkeit. Und das tun wir zum Teil mit großen Opfern. Und jetzt schreibt Paulus: Gibt es noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest: Allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Sola fide, allein durch Glauben. Diese Erkenntnis war damals auch für Martin Luther die große Befreiung aus der Werkgerechtigkeit der damaligen Kirche. Und doch, wie schnell fallen wir Christen zurück in diese eigenen frommen Bemühungen, durch die wir versuchen, Gottes Anerkennung zu verdienen. Deshalb, wie sieht denn der Weg des Glaubens aus? Stellen wir uns einmal vor, Gottes Bestimmung für uns, seine Gerechtigkeit, ist wie der unerreichbare Gipfel eines riesigen Felsmassivs. Stellen Sie sich mal so ein riesengroßes, hohes Felsmassiv vor. Wir stehen unten und wir fragen uns, wie kann ich diesen Fels, wie kann ich diesen Berg erklimmen? Und wir fangen unten an und ganz unten, da scheint mancher durch Werke des Gesetzes recht gut voranzukommen und er schaut dann von den kleinen Etappen der Selbstgerechtigkeit zufrieden zurück auf die anderen. Aber dann kommt er an einen Punkt, in dem die Wand plötzlich unüberwindbar wird, wo die Wand glatt und steil ist. Bleiben wir bei diesem Bild. Jetzt hat Gott eine Seilbahn der Gnade gebaut. Diese Seilbahn kommt von diesem Gipfel, von dem Berg des Lebens. Diese Seilbahn führt hinauf auf den Gipfel der Gerechtigkeit vor Gott. Und die Gondel, die an dieser Seilbahn hängt, heißt Jesus Christus. Sie ist vom Berg heruntergekommen zu uns Menschen. Und allen Menschen wird die gute Nachricht zugerufen, dass wir uns dieser Gondel anvertrauen sollen. Wir brauchen nur noch einzusteigen. In Jesus Christus erreichen wir diesen Gipfel der Gerechtigkeit vor Gott ohne eigene Anstrengung. Aber viele wollen nicht einsteigen, weil sie dieser Gondel nicht vertrauen. Sie können nicht glauben, dass, wenn sie einsteigen, diese Gondel sie einfach ans Ziel des Lebens bringen sollte. Andere sind zu stolz, um diese göttliche Variante anzunehmen, um auf diesem Berg der Gerechtigkeit zu langen. Sie wollen beweisen, dass sie es selbst schaffen können. Yes, we can. Ja, wir schaffen das. Aber nur die, die voller Dankbarkeit und Vertrauen dieser Seilbahn der Gnade besteigen, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, kommen auf den Berg des Lebens an. Yes, he can. Jesus kann. Im Glauben an Jesus Christus werden alle unsere Schulden getilgt. Im Glauben an Jesus Christus werden wir zu Söhnen und Töchtern des lebendigen Gottes. Im Glauben an Jesus werden wir in unsere ursprüngliche Bestimmung eingesetzt. Im Glauben an Jesus Christus bekommen wir die Autorität und Vollmacht, dieselben Werke zu tun wie er und sogar noch größere. Im vertrauensvollen Blick auf Jesus werden wir verwandelt und bekommen wir immer mehr Anteil an seiner göttlichen Herrlichkeit. Und ich möchte Sie heute Morgen neu dazu einladen, sich dieser Seilbahn, dieser Gondel, sich ganz neu Jesus Christus anzuvertrauen, der alles für uns getan hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, und am Anfang soll der Dank stehen, soll das Lob stehen, weil du ein Gott bist, der so unendlich groß ist, der so viel Liebe und Barmherzigkeit für uns Menschen hat, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Wir wollen dir die Ehre dafür geben. Himmlischer Vater, unser Leben kann vor dir nicht bestehen. Wir haben diese Bestimmung, die du für unser Leben hast, verloren. Und wir haben die Strafe dafür verdient. Aber du bist in Jesus Christus Mensch geworden. Und Jesus, du bist für unsere Schuld dazwischen gesprungen. Du hast die Strafe auf dich genommen, die wir verdient haben. Und dafür wollen wir dir danken. Es ist ein unverdientes Geschenk. Das ist deine Gnade, die du uns damit erweist. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du unser Leben kennst. Dass du die Kämpfe in unserem Leben kennst. Du weißt um die Dinge, die uns gelingen, wo es uns gelingt, uns dir anzuvertrauen, diese Gondel zu besteigen. Aber du weißt auch um unser Leben, wo es uns nicht gelingt, wo wir schuldig werden aneinander, an unseren Mitmenschen, wo wir schuldig werden auch an dir. Und wir dürfen dich immer neu um Vergebung bitten. Und dann dürfen wir wissen, dass allein deine Gnade genügt. Dass allein deine Gnade uns gerecht sein lässt vor dir. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Geschenk, dass du uns Menschen damit machst? Was ist das für ein Erweis deiner großen Liebe, die du uns Menschen damit machst? Herr, dafür wollen wir dir die Ehre geben. Und wir wollen unser Leben dir immer neu anvertrauen. Mit all seinen Brüchen, mit all seinem Versagen und mit all der Dankbarkeit für all das Gute, für all die Bewahrung, die du in unser Leben schenkst und gibst. Herr, dir allein sei Lob und Ehre. Amen.
Bewegt, allein deine Gnade genügt. lass mich nicht länger um Liebe bemühen. Ich habe Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut und Gnade ist für mich genug. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Mich gerecht vor dir stehen, es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert und nun bin ich frei in dir. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade
genügt. Bevor ich uns den Segen Gottes zusprechen möchte, lassen Sie uns noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Es segne dich, Gott, der Vater, der sich nach deinem Bild geschaffen hat, der dich nach seinem Bild geschaffen hat. Es segne dich, Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Es segne dich, Gott, der Heilige Geist, der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat. Es segne dich, Gott, und er spricht zu dir: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.
Die Übertragung ist zu Ende. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.